Wir haben nun das Thema Gesetz und Gnade vor uns. Es würde mich interessieren, welche Wörter mehr Interesse geweckt haben, Gesetz oder Gnade. Nun, beides sind biblische Begriffe. Und wir verbinden das Wort Gesetz oft zunächst mal mit negativen Gefühlen. Aber vielleicht können uns einige Worterklärungen helfen, um für dieses Wort nicht so eine Abneigung zu empfinden. Im Alten Testament steht nämlich für Gesetz das hebräische Wort Torah. Es bedeutet, wie Martin Buber das so schön übersetzt hat, auch Weisung oder Lehre. Torah kommt von dem hebräischen Tätigkeitswort, von dem Verbum Hora. Hora heißt ausstrecken, und zwar den Finger oder den Arm. Und von daher hat dieses Wort die Bedeutung bekommen, lehren mit Autorität oder auch den Weg weisen. Also das Gesetz ist Gottes Weisung, Gottes Lehre mit seiner göttlichen Autorität, womit er den Weg weist. Das Alte Testament ist ja hebräisch, das Neue griechisch, und darum finden wir im Neuen Testament für Gesetz das griechische Wort Nomos, was auch bedeutet Prinzip, Ordnung, Regel, Gesetz. Wenn wir jetzt diesem Begriff des Gesetzes nachgehen in der Bibel, dann sollte uns mal auffallen, dass die Bibel über ganz viele verschiedene Gesetze spricht. Und wenn wir lesen und immer dabei an das Gesetz vom Sinai denken, dann sind wir auf dem Holzweg. Da wird in Römer 7, Vers 25 gesprochen über das Gesetz der Sünde. Das ist nicht das Gesetz vom Sinai. Das Gesetz der Sünde ist die Gesetzmäßigkeit der verdorbenen Natur des Menschen. Die hat eine eigene Gesetzmäßigkeit und die heißt Sündigen, Sündigen, Sündigen. Dann wird gesprochen in Römer 8, Vers 2 über das Gesetz des Geistes des Lebens. Das ist das Prinzip, die Gesetzmäßigkeit, wie der Heilige Geist als der Geist, der Leben wirkt, eben Menschen Gottes Gnade vermittelt. Römer 7, Vers 23 spricht über das Gesetz des Todes. Der Tod selber beinhaltet eine Gesetzmäßigkeit. In Römer 6, 23 zum Beispiel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist eine Gesetzmäßigkeit des Todes. In Römer 7, 23 spricht Paulus über das Gesetz meines Sinnes oder meines Denkens. Also die Denkfähigkeit des Menschen beinhaltet auch eine bestimmte Gesetzmäßigkeit, ein bestimmtes Prinzip. Das kann sich zum Beispiel so äußern, wenn wir uns überlegen, wenn ein Mensch einen anderen einfach so auf der Straße umlegt, rein intellektuell, ohne dass die Gefühle besonders dabei beteiligt werden, sehen wir, das ist ein Unrecht. Und so hat das Denken selber eine bestimmte Gesetzmäßigkeit, und Paulus sagt, ich tue Dinge, die dem Gesetz meines Denkens widersprechen. Wenn ich mir das überlege, weiß ich genau, es ist Unrecht, was ich da tue. Das ist das Gesetz meines Denkens. Und merken wir, all die Begriffe, die ich jetzt erwähnt habe, die sind alle auf engstem Raum beieinander. Schluss von Römer 7, Anfang Römer 8. Und da haben wir also eine ganze Palette gefunden von verschiedenen Gesetzen. Weiter, immer noch im Römerbrief, finden wir nach Römer 2, Vers 14 und 16 ein Gesetz, das die Nationen, die Heiden, in ihren Herzen geschrieben haben. Das ist das Gesetz der Nationen, das Gewissen. Das Gewissen hat auch eine Eigengesetzlichkeit, wie es unterscheiden kann zwischen Recht und Unrecht. Und das funktioniert eben auch bei Menschen, die noch nie etwas vom Gesetz vom Sinai gehört haben. Dann könnten wir den Ausdruck prägen, das Gesetz der Schöpfung. oder die Schöpfungsordnung. Denn so wie Gott in 1. Mose 1 und 2 die Dinge eingerichtet hat, da hat er sie eingerichtet nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit. Auch zum Beispiel, wie er Mann und Frau geschaffen hat, in einer Monogamie, in einer Einehe. Gott hat nicht ein Mann und zwei Frauen geschaffen, sondern ein Mann und eine Frau in einer festen Beziehung. Und das gehört alles mit zur Schöpfungsordnung. Auch das Verhältnis von Mann und Frau und so weiter. Das sind also Dinge, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat und die dann im Neuen Testament, zum Beispiel in 1. Korinther 7, wenn es um die Ehe geht, oder 1. Korinther 11, 1 bis 16, wird das wieder aufgenommen als auch heute noch gültig. Stellung von Mann und Frau. Aber das geht zurück auf die Schöpfungsordnung. 1. Timotheus 2, 12 bis 15, auch dort beruft sich Paulus, wenn er über die Stellung von Mann und Frau spricht, auf die Schöpfung und sagt, Gott hat so und so zuerst Adam geschaffen, dann die Frau. Das ist also auch wieder ein Gesetz, das man nicht mit dem Gesetz vom Sinai verwechseln darf. Dann können wir den Ausdruck prägen, das Gesetz Adams. Ich habe es bewusst nicht in Anführungsstriche gesetzt, weil der Ausdruck so nicht in der Bibel steht. Und da, wo der Ausdruck so in der Bibel vorkommt, wie hier auf dem Blatt, da habe ich es in Anführungsstrichen gesetzt. Das Gesetz Adams geht hervor aus 1. Mose 2, 16 bis 17, wo Gott eine Abmachung schließt mit Adam und ihm sagt, von allen Bäumen darfst du essen, aber von dem einen Baum nicht. Das war das Gesetz Adams. Es ist sogar ein Bund gewesen, denn Hosea 6, Vers 7 spricht ausdrücklich darüber, dass Adam den Bund Gottes übertreten hat. Das war aber nicht der Bund vom Sinai, den gab es ja noch nicht. Das war der adamitische Bund oder der Bund des Paradieses oder wie wir dem sagen wollen. Es ist gleich, wie man dem sagt, man muss nur das Richtige meinen. Dann können wir auch sprechen über das Gesetz Noahs. In 1. Mose 9 und folgende hat Gott ganz bestimmte Gebote aufgestellt, sie Noah und seinen Söhnen gegeben. Es wird ausdrücklich gesagt, Gott hat mit Noah einen Bund geschlossen und mit der ganzen Erde. Das sind die noachidischen Gesetze, sagt man dem. Und da hat Gott zum Beispiel auch die obrigkeitliche Gewalt eingesetzt. Gott sagt zu Noah, wenn ein Mensch Menschenblut vergießt, dann soll durch den Menschen sein Blut vergossen werden. Das ist die Todesstrafe, die Gott im noachidischen Gesetz gegeben hat. Die ist gültig für alle Menschen, also nicht nur für Israel. Darum in Römer 13, 1 bis 7, wenn Paulus spricht über die Obrigkeit, sagt er, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Spricht also dem Staat, dem Rechtsstaat, das Recht auf Todesstrafe im Fall von Mord zu. Das ist das noachidische Gesetz. Und auch in Apostelgeschichte 15, wo es darum ging, müssen Heiden heute noch das Gesetz vom Sinai halten, da wird gesagt, nein, das sollen sie nicht. Aber sie sollen diese Gebote einhalten. Da wird zum Beispiel erwähnt, sie sollen sich vom Blut enthalten, sollen kein Blut essen. Ja gut, das steht im Gesetz vom Sinai. Aber die haben doch gerade jetzt erklärt, sie sollen das Gesetz vom Sinai nicht einhalten. Warum müssen sie denn ausgerechnet das? Weil das Verbot von Blutgenuss zu den noachidischen Geboten gehört in 1. Mose 9. Und der Bund mit Noah war geschlossen mit der ganzen Menschheit und solange die Erde besteht. Darum haben das die Apostel da in Jerusalem so erkannt und als immer noch gültig angeschaut. Weiter können wir sprechen von dem Gesetz des Abraham-Bundes. In Verbindung mit der Beschneidung werden da Gesetze aufgestellt, 1. Mose 17. Aber dieser Bund wurde nicht mit der ganzen Menschheit geschlossen, sondern nur mit Abraham und seiner Nachkommenschaft. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das uns eigentlich heute Morgen speziell beschäftigen wird, das Gesetz vom Sinai. Zum Beispiel Galater 3, Vers 17, Römer 2, Vers 17 und so weiter. Da ist also dieses spezielle Gesetz, dieses Vertragspaket vom Sinai gemeint. Aber das Wort Gesetz kann im Neuen Testament auch mal bedeuten, einfach die fünf Bücher Mose. Zum Beispiel in 1. Korinther 14, 34 wird gesagt, die Frau soll dem Mann, soll sich dem Mann unterstellen, wie das Gesetz es sagt. Nun, da bezieht sich Paulus auf 1. Mose 3, Vers 16, wo Gott Eva nach dem Sündenfall sagt, sie soll sich ihrem Mann unterstellen. Das ist aber nicht das Gesetz vom Sinai. Und trotzdem, Paulus spricht, das Gesetz sagt es und meint da quasi die fünf Bücher Mose, weil er eben aus 1. Mose 3, auf 1. Mose 3, Vers 16 anspielt. Aber in einem weiteren Sinn kann der Ausdruck das Gesetz auch das gesamte Alte Testament bezeichnen. Also auch da, wie gesagt, die Gesetze vom Sinai, die umfassen ja nicht alle fünf Bücher Mose. Zum Beispiel alles, was im ersten Buch Mose ist, war ja noch vorher. Alles bis 2. Mose 19 war noch vorher. Gehört also noch nicht zum Vertragspaket des Sinai. Und das wir bezeichnen als Gesetz, eben im Sinn von das Gesetz, die fünf Bücher Mose. Im Judentum bezeichnet man diese Bücher ja auch ganz speziell einfach als die Tora. Umfasst aber mehr als das Gesetz vom Sinai. Und nun eben noch weiter, das Gesetz kann das ganze Alte Testament bezeichnen. In Johannes 10, 34 zitiert der Herr Jesus aus den Psalmen und sagt, das steht im Gesetz geschrieben. In 1. Korinther 14, 21 zitiert Paulus aus dem Propheten Jesaja und sagt, das steht im Gesetz geschrieben. Da merken wir, das ganze Alte Testament wird da als Torah, als Gesetz bezeichnet. Und weiter finden wir in Galater 6, Vers 2 den eigenartigen Ausdruck, das Gesetz des Christus. Christus ist ja die griechische Übersetzung von Hebräisch Messias. Also das Gesetz des Messias, das ist nochmals etwas anderes. Auf das werden wir aber dann unbedingt noch detaillierter zurückkommen. Wer jetzt findet, das war alles ganz kompliziert, der hat natürlich recht. Und es geht auch nicht darum, dass man jetzt jeden Ausdruck da verstanden hat. Mein Ziel war nur, mit diesem Abschnitt hinzuweisen auf die Vielfalt der Bedeutungen des Begriffs Gesetz. Dass wir also beim Bibellesen merken, wir dürfen nicht einfach, wenn das Wort Gesetz kommt, immer ans Gleiche denken. Also wenn wir das realisiert haben bis hierher, dann haben wir etwas ganz Wichtiges mitgenommen. Im Folgenden möchten wir uns jetzt insbesondere mit dem Gesetz vom Sinai beschäftigen. Und da gehen wir jetzt in der Heilsgeschichte zurück, ganz an den Anfang des Zeitalters des Gesetzes. 2. Mose 19, da wird dieser neue Abschnitt eröffnet. Wir sind in der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten im dritten Monat. 19.1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, an diesem selbigen Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Im Weiteren bekommt Israel dann das Gesetz, die Tora vom Sinai. Nun, interessant ist Folgendes, das war im dritten Monat nach dem Auszug. Israel hat ja in Ägypten noch das Passa gefeiert, geschlachtet und dann gefeiert in der Nacht des Auszugs. Und dann haben sie die ganze Woche das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert. Sie haben nur noch Matzen gegessen, wer das schrecklich findet und geschmackslos. Nun, das haben sie eine Woche lang gemacht, so haben sie gegessen. Und diese Feste blieben ja dann für alle weiteren Zeiten für Israel. Im dritten Monat gibt es nochmals ein spezielles Fest. Das ist das Pfingstfest. Sie mussten nämlich immer von der Passawachwoche her 7 Wochen rechnen und dann kam das Fest der Wochen Shavuot, das jüdische Pfingstfest. Und da landen wir im 3. Monat. Darum wird im Judentum wird das Pfingstfest immer gefeiert als das Fest der Gabe der Tora vom Sinai. Also das Pfingstfest ist das Fest des Gesetzes vom Sinai. Und das zeigt schon mal, für das Judentum hat das Wort Gesetz also nicht einen so schlechten Klang, sondern für sie ist das ein Festtag jedes Jahr. In dieser Zeit haben wir die Tora am Sinai bekommen, eben die Weisung. Nun, der Zusammenhang mit diesem Pfingstfest wird dadurch noch deutlich. Mose hatte schon vor dem Pharao in 2. Mose 5, 1 und 3, hat er gesagt, wir wollen in die Wüste gehen und Gott ein Fest feiern. Wir wollen 3 Tage in die Wüste hinausgehen. Nun, die haben ja ein bisschen länger gehabt, bis sie zum Sinai kamen, als 3 Tage. Aber von Ramses, Stadt, da wo Israel war in Ägypten, bis zum Horeb, unten in der Spitze der Sinai-Halbinsel, das braucht 3 Tagereisen zu Fuß, wenn man allein geht und nicht mit ein paar Millionen noch mit dabei. Darum haben die so lange gehabt. Aber diese Strecke macht gerade diese 3 Tage aus. Und darum sagt Mose, wir gehen 3 Tagereisen hinaus, um Gott ein Fest zu feiern. Und jetzt waren sie da am Sinai. Und was war das für ein Fest? Das war das erste Pfingstfest. Das erste Fest der Wochen, Shavuot. Das wird uns noch beschäftigen. Gerade in Verbindung mit dem Pfingstfest dann in Apostelgeschichte 2. Also da wollen wir eine ganz wichtige Brücke schaffen. Am Berg Sinai gab es eine furchtbare Erscheinung. Und wir lesen dazu kurz zusammengefasst, wie das der Hebräerbrief umschreibt. In Hebräer 12, 18 bis 21. Da wird den Hebräern, den messianischen Juden, erklärt, dass für sie nun eine neue Zeit angebrochen hat. Es ist nicht mehr so wie damals unter dem Gesetz vom Sinai. Hebräer 12, 18. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte, und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und dem Posaunenschall und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet würde. Denn sie konnten nicht ertragen, was geboten wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Moses sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Also eine ganz eindrückliche Zusammenfassung der Erscheinungen am Sinai. Es war furchterregend und selbst Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Ja, das war ein Fest, nicht in dem Sinn, wie wir ein Fest verstehen, oder? Wenn man heute von Fest spricht, dann meint man immer so Ausgelassenheit und erhöhte Fröhlichkeit. Erhöhte Fröhlichkeit kann eine Art sein von Fest, aber was wir in unserer Kultur verlernt haben, ist Fest als etwas ganz Feierliches. Wie zum Beispiel der große Versöhnungstag, das war der Bußtag, aber es war ein Fest. Wird ein Fest als Fest bezeichnet. Und auch das war ein Fest, aber ein ganz feierliches Fest, wo man Gottes Heiligkeit in erschreckender Weise erlebt hat. All diese Erscheinungen sprechen von Gottes Gerechtigkeit und seinem Gericht. Also dieser Sturm, dieses Erdbeben, dieses Feuer, der ganze Sinai brannte im Feuer. Man fragt sich ja, wie können Steine brennen? Nun, das waren offensichtlich Engel. Denn in Hebräer 1 lesen wir, dass Gott seine Engel zu Feuerflammen macht. Das waren also Engel. Nach Galater 3 haben ja auch die Engel eine Rolle gespielt in der Übergabe des Gesetzes. Also eine furchtbare, übernatürliche Erscheinung war das. Aber alles spricht von Gerechtigkeit und Gericht. Und was wir total vermissen, ist die Gnade. Die Gnade ist völlig abwesend. Und in diesem Zusammenhang finden wir, wie Israel bereit ist, Gott gegenüber ein Versprechen abzulegen. Das können Sie nachlesen in 2. Mose 19, 8 und 24, 3 und 7. Dreimal sagt das Volk Israel, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Sie haben sich also von ihrer Seite ganz klar engagiert, eingesetzt, unterstellt diesem Bund. Und die hörten also akustisch Gottes Stimme vom Horeb herunter. Aber es war so erschreckend für sie. Und das Erste, was sie dann an Gottes Geboten vernommen haben, das waren die 10 Gebote. 2. Mose 20, wir lesen mal den Anfang. Gottes Gesetz pur. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das erste Gebot. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern und unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht, an den Kindern, am dritten und am vierten Glied, der, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Das haben sie gehört. So haben sie akustisch die Gebote mitbekommen. Die ersten 4 Gebote regeln das Verhältnis Mensch-Gott. Es geht um Gottes Ehre, Gottes Herrlichkeit und wie der Mensch sich da verhalten soll. Keine anderen Götter und auch keine Abbilder machen, die verehrt werden. Und so weiter. Dann die Gebote 5 bis 10, die regeln nun den horizontalen Aspekt Mensch-Mensch. Wie soll sich der Mensch gegenüber seinem Mitmenschen verhalten? Diese 10 Gebote zusammen bilden die Basis. Und wenn man im Judentum die Frage gestellt hat, welches ist das wichtigste Gebot der Tora, dann hat man antworten können wie in Matthäus 22, 34 bis 40. Die Zusammenfassung ist so. Ich lese ab Vers 37. Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber, ihm gleiche, ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also, vertikaler Aspekt, Gott lieben, und ein horizontaler Aspekt, den Nächsten lieben. Ab 2. Mose 21 kommen dann aber viele weitere Gebote dazu. Aber wir können das so erklären. Alle Gesetze, alle Gebote ab 2. Mose 21 sind eigentlich eine Interpretation und oder Weiterentfaltung der 10 Gebote. Nun, was heißt das im Detail? Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Das wird alles später genau ausgeführt. Genaue Regelungen für das Familienleben, für das Eheleben und so weiter werden ausgeführt. Aber das ist im Prinzip nichts anderes als eine Interpretation und Weiterentfaltung der Basis in den 10 Geboten. Wir wissen aber alle, Gott hat zwei Tafeln gegeben mit den 10 Geboten. Warum zwei? Meistens denkt man, ja, auf der ersten Tafel waren vielleicht die Gebote 1 bis 4, die Seite Gott gegenüber, und auf der zweiten Tafel die Gebote 5 bis 10, die Seite den Menschen gegenüber. Aber es gibt noch eine bessere Erklärung. Der Bund vom Sinai war ja ein zweiseitiges Abkommen, ein Vertrag. Und wie machen wir heute einen Vertrag? Der Vertrag muss immer in zwei Exemplaren ausgearbeitet werden. Für jede Partei ein Exemplar. Und das war da genau so. Zwei Tafeln, es war ein zweiseitiger Bund, im Gegensatz zu dem Bund mit Abraham. In 1. Mose 15, der war nämlich nur einseitig, und Abraham hat während dem Bundesschluss hat er geschlafen. Tief geschlafen. Einseitiger Bund. Der Bund vom Sinai ist zweiseitig und darum das Vertragswerk in zwei Ausführungen. Jede Partei hat eine Tafel bekommen. In 2. Mose 24, 12 bis 31, 18, da wird uns also berichtet über die ersten Tafeln aus Stein. Es wird uns auch berichtet über die Stiftshütte, die Gesetze zum Bau des transportablen Tempels. Und in Verbindung mit diesen Anordnungen bei der Stiftshütte sehen wir bereits etwas von Gnade, von Opfer, von Stellvertretung. Aber eigentlich alles hinweisend auf den Erlöser, der einmal kommen sollte. Und da sehen wir wieder die schöne Bedeutung Weisung. Von den Finger ausstrecken. Die Tora hat von Anfang an mit ausgestrecktem Finger auf den kommenden Erlöser hingewiesen. Die Weisung hin auf den Messias. Aber in 2. Mose 32 bis 34, in der Zeit, wo Mose auf dem Berg war, um die Tafeln zu holen, fällt das Volk von Gott ab. Es begeht Treuebruch und macht das goldene Kalb. Es ist ein anderer Gott. Und sie haben dann gesagt, dass dieses Kalb, das ist Jahwe, also der Herr, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Und sie haben damit bereits die ersten zwei Gebote der Tora gebrochen, allerdings noch bevor sie die schriftliche Unterlage den schriftlichen Vertrag bekommen haben. Schon gebrochen. Aber mündlich hatten sie vorher bereits zugesagt. Dreimal. Alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Und noch bevor sie das Vertragswerk schriftlich bekommen, haben sie es fundamental im Grundsatz gebrochen. Und gerade die ersten zwei Gebote. Ein anderer Gott und ein Abbild, das angebetet und verehrt wurde. Als Mose dann erscheint und das alles sieht, diese Katastrophe, zerschlägt er im Zorn die Tafeln. Und Gott sagt, ich will dieses Volk vernichten. Ich fange neu an mit dir. Mose ist lieber bereit, aus dem Buch des Lebens ausgestrichen zu werden, damit Gott Israel vergibt. Er wollte zum Stellvertreter werden. Und sagt, lösche du mich aus deinem Buche. Und Gott sagt, das geht nicht. Und Mose tritt für Israel als Fürbittender ein und bittet um Gnade. Und er bittet auch, dass Gott ihm erscheint. Und jetzt schauen wir mal in 2. Mose. Vers 5. Da lesen wir, denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Kindern Israel, ihr seid ein hartnäckiges Volk, zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Das bedeutet, wenn Gott das Gesetz 100% anlegen würde, dann hätte nie ein Zeitalter des Gesetzes entstehen können. Denn Israel hätte von Anfang an sofort vernichtet werden sollen. Also 100% Gesetz führt zur Vernichtung Israels und macht ein Zeitalter des Gesetzes unmöglich. Nun, wir wissen, Gott hat dann zum zweiten Mal zwei Tafeln beschrieben. Und da war alles ganz anders. Mose kam dann vom Berg runter und sein Angesicht hat gestrahlt. Und zwar so fest geleuchtet, so stark geleuchtet, dass die Israeliten sagten, du musst eine Decke auf dein Gesicht tun, wir können das nicht mehr aushalten. Nun fragt man sich, warum hat er das zweite Mal geleuchtet, das erste Mal nicht? Weil ein ganz wichtiger Unterschied besteht. Beim ersten Mal war es ein Gesetz mit 100% Gesetz. Und das hätte zur Vernichtung Israels geführt. Das zweite Mal ist es ein Gesetz vermischt mit Gnade. Und darum konnte Israel weiter existieren, und zwar bis der Messias kam. Und darum hat beim zweiten Mal bei der hat Mose gestrahlt, geleuchtet, weil es nicht mehr 100% Gesetz war, sondern mit Gnade vermischt. Es ist ganz auffällig, wie plötzlich das Wort Gnade erscheint. In Kapitel 33 Vers 12 Und Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und sieh, dass diese Nation dein Volk ist. Und dann Vers 16, und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Und dann Vers 17, und der Herr sprach zu Mose, auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Und Gott ist dann Mose erschienen, nochmals, und zwar in ganz außergewöhnlicher Weise, Kapitel 34, nachdem Gott gesagt hat zu Mose, er soll nochmals zwei Tafeln ausschlagen, 34, Vers 5. Und der Herr stieg in der Wolke hernieder, und er stand daselbst bei ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Und so weiter. Also da finden wir eine Offenbarung Gottes als ein gnädiger, langmütiger Gott. Und das ist nun ganz wichtig. Die Tora, die Israel schließlich empfangen hat, war nicht 100% Gesetz, sondern Gesetz vermischt mit Gnade. Übrigens, der Mose von Michelangelo hat doch Hörner. Ganz komisch. Das kommt von einer Fehlübersetzung. Sein Gesicht war strahlend, je nachdem, wie man den hebräischen Text ausspricht, die Konsonanten, wie man da die Vokale einsetzt, kann man übersetzen, sein Gesicht war gehörnt oder sein Gesicht war strahlend. Und da hat man also durch die Fehlübersetzung in der lateinischen Vulgata-Bibel, hat das also zu schwerwiegenden Fehlern in der europäischen abendländischen Kunst geführt, eben ein Mose mit Hörner. Aber aus 2. Korinther 3 wäre klar, dort steht ausdrücklich, dass Moses Gesicht gestrahlt hat im Neuen Testament. Und das zeigt also, wie man das Wort im Alten Testament hebräisch aussprechen sollte. Eben aus Strahlen. Ich habe in der Kathedrale in Lausanne einmal einen Mose gesehen mit abgesägten Hörnern. Das war ein Kunstwerk aus Holz, aber in der Bibelübersetzung macht man ja auch Fortschritte, und man hofft es wenigstens, und da waren also die Hörner abgesägt. Das war sicher ein Fortschritt. Nun, also das war jetzt kein Aufruf, dass man das mit Michelangelos Mose auch so ähnlich machen sollte. Also, ich glaube, wir haben einen ganz wichtigen Punkt erkannt. Ein Zeitalter des Gesetzes wäre nicht möglich, wenn nicht die Gnade im Gesetz enthalten wäre. Und das macht es überhaupt auch verständlich, warum wir im Alten Testament Zeugnisse finden, Psalm 119 und so weiter, wo Menschen sich wirklich freuen über Gottes Gesetz. Aber weil dieser strahlende Aspekt der Gnade Gottes mit drin enthalten war. Denn ohne Gnade wäre Israel augenblicklich von der Bildfläche der Heilsgeschichte verschwunden. Nun, das führt uns zum nächsten Abschnitt, das heilsgeschichtliche Zeitalter des Gesetzes. Wir fragen zunächst, was ist eigentlich ein heilsgeschichtliches Zeitalter? Im griechischen Neuen Testament steht da das Wort Aion, das man übersetzen kann mit Zeitalter, Zeitlauf, Periode. In Kolosser 1, 26 wird gesprochen von den früheren Zeitaltern. In Epheser 1, 21 wird gesprochen von dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Zeitalter. Denn allein aus diesen zwei Stellen können wir ableiten, dass es in der Heilsgeschichte mindestens vier Zeitalter geben muss. Oder? Wenn Paulus sagt, in der Vergangenheit von den Zeitaltern, dann ist es mindestens zwei. Plural ist zwei oder mehr. Dann haben wir das gegenwärtige und das zukünftige Zeitalter, das gibt vier. Nun, das ist noch wichtig, weil es gibt viele Christen, die sagen, das ist alles ganz falsch. Das ist eben diese Spezialität der Dispensationalisten, die wollen da verschiedene Heilszeitalter unterscheiden. Das sollte man nicht tun. Nun, warum sollte man das nicht tun, wenn es die Bibel tut? Die Bibel unterscheidet wirklich mindestens vier heilsgeschichtliche Zeitalter. Das Wort Aion im Griechischen bezeichnet eine Zeitperiode, die durch einen bestimmten Lebensstil und eine bestimmte Art des Denkens charakterisiert ist. In anderen Kontexten, anderen Zusammenhängen bedeutet dieses Wort auch Ewigkeit. Übrigens ganz besonders dann, wenn es heißt, in die Zeitalter der Zeitalter. Das muss man übersetzen mit in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Also immer, 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 immer. Das war jetzt ein Seitenhieb an die Altersöhnungslehre. Zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 18 und alle anderen Stellen, wo über die Ewigkeit der Ewigkeiten gesprochen wird. Das ist absolut, das ist eine feststehende hebräische Redewendung, die da im Griechischen im Neuen Testament erscheint. Und dieses Wort Aion soll man auch ja nicht verwechseln mit Aionios. Das ist ein Adjektiv. Und das kommt 70 Mal im Neuen Testament vor und bedeutet immer ewig. Zum Beispiel Matthäus 25, Vers 46, da wird gesprochen, im gleichen Vers über das ewige Leben und ewige Pein. Aionios, Aionios. Und wenn da die Altersöhne sagen, Aionios bedeutet einfach eine lange Zeitperiode, aber nicht unbedingt ewig, dann müssten wir sagen, ja gut, wenn die ewige Pein nicht ewig ist, dann ist das ewige Leben auch nicht ewig. Und dann wird das Wort noch deutlich erklärt in 2. Korinther 4, Vers 18. Paulus sagt, wir schauen nicht auf das, was man sieht, denn das, was man sieht, ist zeitlich und was man nicht sieht, ist Aionios. Wie sollen wir das übersetzen? Was ist das Gegenteil von zeitlich? Ewig. Ganz einfach. Eben nicht begrenzt. Also, aber uns geht es nun um das Wort Aion, das eben oft bedeutet ein Zeitalter, eine Periode. Ja, wir haben eigentlich jetzt die Pause vor uns. Es ist 11 Uhr bis 14 nach, oder? Wir fahren weiter. Wenn wir in der vergangenen Stunde verstanden haben, dass das Wort Gesetz in der Bibel ganz Verschiedenes bedeuten kann, weiter, dass das Gesetz am Sinai zuerst als hundertprozentiges Gesetz und nachher als Gesetz vermischt mit Gnade gegeben worden ist, und weiter, dass die Bibel über heilsgeschichtliche Zeitepochen spricht, dann haben wir alles Wichtige mitbekommen. Ich habe vor der Pause gerade noch das Wort Aion, Zeitalter, erklärt und möchte noch hinweisen auf ein weiteres in Epheser 1, Vers 10, Oikonomia. Da wird von der Oikonomia, von der Verwaltung oder von der Haushaltung des zukünftigen Zeitalters gesprochen. Das ist das tausendjährige Reich. Aber dieser Ausdruck Oikonomia ist interessant. Haushaltung oder wirklich Hausgesetz. Es ist ja so, das haben die, da haben die Kinder immer so Mühe damit, in jeder Familie, in jeder Haushaltung gibt es andere Gesetze. Und da fragen die, warum darf ich das nicht? Die dürfen das auch und es sind auch Christen. Ja gut, dann sagen wir, ja, wir sind eine Familie und wir haben diese Hausordnung und wir haben diese Hausordnung. Und das ist recht so, da gibt es Unterschiede. Also von Haushaltung zu Haushaltung ändern sich gewisse Ordnungen und Gesetze. Und so ist das auch mit den Heilszeitaltern. Da ändert sich auch die Hausordnung. Und wir werden sehen, wenn wir jetzt sprechen über das Zeitalter des Gesetzes, da herrscht eine andere Hausordnung als zum Beispiel heute in dem Zeitalter der Gnade. Und es wird nochmals anders sein im tausendjährigen Reich. Also die Oikonomia des tausendjährigen Reiches, die Haushaltung des tausendjährigen Reiches, ist eine andere Haushaltung als die heute und die ist wieder anders als die Haushaltung des Gesetzes. Darum ist dieser Begriff Haushaltung oder Verwaltung sehr wichtig. Nun, in Verbindung mit dem heilsgeschichtlichen Zeitalter des Gesetzes stellt sich die Frage, in 2. Mose 31, 16 wird gesprochen von einem ewigen Bund, den Gott da geschlossen hat. Und zwar wird gesagt, der Sabbat ist das Zeichen dieses Bundes vom Sinai und es ist ein ewiger Bund. Nun, auf Hebräisch steht wörtlich ein Bund der Ewigkeit. Wobei das Wort Ewigkeit, Hebräisch Olam, verschiedene Bedeutungen haben. Dieses Wort kann Ewigkeit im absoluten Sinn bedeuten, aber oft bezeichnet es nur eine lange Zeitperiode. Dass das natürlich nichts hilft für die Altersöhnung, das haben wir schon vorhin gesehen. Dass die ewige Pein ewig ist, da gibt es genügend klare Schriftbeweise. Aber wichtig, dieses Wort Ewigkeit im Alten Testament kann Verschiedenes bedeuten. Olam geht zurück auf die Wurzel Alam. Und das heißt bedecken, verbergen. Und darum bezeichnet Olam eine Zeitperiode, die dem menschlichen Geist verborgen ist. Beziehungsweise eine Zeitdauer, die den menschlichen Geist übersteigt, von ihm nicht durchdrungen werden kann. Aber nicht unbedingt ewig im absoluten Sinn. Ich war, wenn wir mal schauen, Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das war nur 100 Jahre. Aber wer von uns kennt die Geschichte des 20. Jahrhunderts durch und durch? Niemand. Bereits 100 Jahre sind zu wenig, dass der menschliche Geist sie durchdringen kann. Wie viel mehr, wenn dann ein heilsgeschichtliches Zeitalter zum Beispiel 1500 Jahre dauert? Also, es bezeichnet eine lange Zeit oder längere Zeitperiode, die von dem menschlichen Geist nicht durchdrungen werden kann. Nun, also ein ewiger Bund heißt noch lange nicht, dass das ewig ist im absoluten Sinn. Und wenn das da in Verbindung gebracht wird mit dem Sabbat, der ein Zeichen ist dieses ewigen Bundes mit Israel, dann muss natürlich niemand kommen, ja, die Christen sollten den Sabbat halten, denn es ist ein ewiger Bund. So wird das nicht. Und dann kommt noch etwas dazu. Dieser Bund wurde geschlossen mit Israel. Dieser ewige Bund nach dieser Stelle. Mit Israel, nicht mit den Völkern. Also wenn man plötzlich das Sabbatgebot auf die Völker übertragen will, dann tut man dem Bibeltext Gewalt an. Das noachidische Gesetz zum Beispiel enthielt kein Sabbatgebot. Das Gebot der Schöpfungsordnung enthielt kein Sabbatgebot. Es gab zwar den Sabbat, aber es gab kein Sabbatgebot. Ganz wichtig, aber darauf kommen wir zurück. Nun, dass es wirklich nicht ewig heißt, wird deutlich, denn das Ende des ersten Bundes war ja vorausgesagt. Jeremia 31, 31. Kann man sich gut merken. 31, 31. Um 600 vor Christus, also mittendrin im Zeitalter des Gesetzes, sagt der Herr: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an einem Tag, da ich sie bei der Hand fasste und sie aus dem Land Ägypten herausführte, welchen mein Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. Das Alte Testament spricht von einem neuen Testament. Weil Bund und Testament, das sind zwei Wörter, die das gleiche Wort Berit auf Hebräisch übersetzen. Das Alte Testament spricht von einem neuen Testament. Und Gott sagt, ich mache mit euch, mit Israel, es geht um das Haus Israel, das Haus Juda, Haus Israel, das sind die 10 Stämme, Haus Juda, das sind die 2 Stämme. Mit dem 12-stämmigen Volk Israel macht Gott ein neues Testament. Und er sagt, dieser Bund soll anders sein als der Bund damals beim Sinai. Also wird ganz deutlich, wenn gesprochen wird von einem neuen Bund, dann ist der erste Bund vom Sinai alt gemacht. Und was alt ist, veraltet und schließlich verschwindet es. Ist das logisch? Das ist die Argumentation, habe ich nicht selber herausgefunden. Das ist die Argumentation vom Hebräerbrief. Da wird nämlich genau diese Stelle zitiert, Hebräer 8, 8 und folgende. Bis Vers 12 wird das aus Jeremia zitiert. Und dann sagt der Hebräerbrief, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Und 8 Jahre nach dem Hebräerbrief wurde der zweite Tempel zerstört und der ganze Opferdienst ging unter. Im Jahr 70. Das ist dramatisch, das ist Prophetie. Das ist Prophetie. Nun, das Ende wurde also ganz klar vorausgesagt. Und in Psalm 110 wurde gesagt von dem Messias, er werde Priester sein nach der Ordnung Melchisedeks. Psalm 110, der messianische Psalm, ein Psalm, der auf den Messias hinweist. Vers 4, geschworen hat der Herr und es wird ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Nun, ich habe hier auf Hebräer 7 verwiesen. Der Hebräerbrief erklärt, der sinaitische Bund war ja verbunden mit dem aaronitischen Priestertum, weil Aaron war der erste Hohepriester. Nun, die Prophetie im Alten Testament sagt aber, wenn der Messias kommt, dann gibt es ein Melchisedek-Priestertum. Ja, warum braucht es plötzlich ein neues Priestertum? Ja, wenn es ein neues Priestertum braucht, dann war dann war natürlich das erste Priestertum in Verbindung mit Aaron nicht vollständig. nicht vollkommen, nicht abschließend. Aber wenn das Priestertum verändert wird, ja, dann wird automatisch auch das Gesetz geändert. Denn das aaronitische Priestertum war unzertrennlich mit dem sinaitischen Bund verbunden. Und so wird in Hebräer 7 argumentiert, es muss eine Änderung kommen jetzt. Und wie gesagt, acht Jahre nach dem Hebräerbrief war das aaronitische Priestertum am Ende. Bis heute. Es gibt immer noch keinen dritten Tempel. Aber wichtig ist Matthäus 5, Vers 17, was der Herr Jesus gesagt hat. Das gibt uns zunächst mal eine deutliche Spannung, die aber nachher gelöst wird. Matthäus 5, Vers 17 in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz, also die Tora, und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis dass der Himmel und die Erde vergeht, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Der Jesus sagt ganz klar, die Tora, das Gesetz, wird nicht vergehen. Kein Strichlein an den fünf Büchern Mose wird vergehen. Gottes Wort bleibt. Und nun eine Schlüsselstelle, Johannes 1, Vers 17, wo deutlich der Gegensatz zwischen Mose und dem Messias gezeigt wird. Johannes 1, Vers 17. Ich lese schon Vers 16, wo es heißt über Jesus Christus. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz, also die Tora, wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da haben wir das Zeitalter des Gesetzes, ab Mose. Und dann haben wir das Neue, was jetzt durch das Kommen des Messias eingeleitet worden ist. Also Mose im Kontrast zu dem Messias. Übrigens, beide haben durch ein Wunder Wasser umgewandelt. Das erste Wunder des Herrn Jesus, in Johannes 2, war Wasser zu Wein zu verwandeln. Und Mose hat bei der ersten Plage in Ägypten Wasser verwandelt in Blut. Der Wein ist ein Bild der Freude, denn Wein sollte man nicht alleine trinken. Oder, nein, ich nehme das zurück. Aber Wein ist eigentlich etwas, was zur Tischgemeinschaft gehört. Wenn überhaupt. Zur Tischgemeinschaft, und da drückt es eben Freude und Gemeinschaft aus. Ich wollte mit dem sagen, Wein ist nicht einfach da, um sich selber zu belustigen. Dann wird das eine Falle, eine Schlinge. Aber Wein ist in der Bibel ein Bild der Freude. Und Blut, ein Bild des Gerichtes. Mose hat Wasser in Blut verwandelt, der Herr Jesus Wasser in Wein. Das Gesetz durch Mose, die Gnade durch Jesus Christus. Nun, da haben wir also das Zeitalter von Mose, 1500 vor Christus, bis Jesus Christus, er wurde gekreuzigt, 32 nach Christus. Da haben wir ein Zeitalter, das gekennzeichnet ist durch zwei Berge. Das Gesetz von Mose, gekennzeichnet durch den Berg Sinai, und die Gnade, gekennzeichnet durch den Hügel, den Berg Golgotha. In Römer 10, Vers 4 heißt es, Christus ist des Gesetzes Ende. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Für Ende steht griechisch Telos, das kann auch bedeuten Ende, Ziel. Das heißt, das Gesetz hat hingezielt auf Jesus Christus, aber damit beginnt etwas Neues. In Galater 3, Vers 19 wird gesprochen über den Bund vom Sinai, und da wird gesagt, dass es so war, bis der Same käme, der verheißene Same der Messias. Galater 3, Vers 23 wird gesagt, wir waren damals unter Gesetz, als Juden, eingeschlossen auf den Glauben hin. Wenn einmal der Glaube kommen würde durch den Messias. Oder in Galater 3, Vers 24 wird auch wieder gesprochen über das Gesetz, wie es war, auf Christus hin. Merken wir, da wird immer über eine Zeitperiode gesprochen mit einem Bis. Oder Hebräer 9, Vers 10 spricht über die Dinge des Tempels und sagt dann, die waren bis auf die Zeit der Zurechtbringung durch den Messias. Und dann, ganz wichtig, Galater 3, Vers 13, und deutlich macht, es geht hier um ein Zeitalter, das ein Ende haben sollte. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Also Christus hat mit dem Fluch, den das Gesetz gebracht hat, ein Ende gemacht. Und nochmals, Galater 4, und nochmals noch dazu, Galater 4, Vers 3. Paulus spricht als Jude, wenn er sagt im Galaterbrief, wir. Er spricht zu Heiden, wenn er sagt, ihr. Ganz wichtig beim Lesen des Galaterbriefes. Und er sagte, also auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Da merken wir, das Gesetz war eine Zeit von Sklavendienst, das heißt, der Mensch war ein Sklave vor Gott. Und mit dem Kommen des Messias kommt eine neue Ordnung, der Mensch darf ein Sohn oder eine Tochter Gottes sein. Und sehen wir noch etwas in dieser Stelle, der Messias wurde gesandt, von Gott gesandt, geboren unter Gesetz. Das heißt, der Herr Jesus war als Mensch auf dieser Erde immer noch unter dem Gesetz. Darum hat er all die Gebote auch eingehalten. Er hat auch diese Quasten an seinen Kleidern gehabt. Er wurde beschnitten am achten Tag. Er hat all die Gebote der Tora hat er erfüllt. Er war unter Gesetz. Und darum eigentlich sind die vier Evangelien zum größten Teil Berichte, die Zeit unter Gesetz beschreiben, also unter dem Alten Testament. Das Alte Testament geht eigentlich bis zur Kreuzigung. Erst dort kommt die Wende. Und darum, wenn so einer kommt, der Christen unter das Gesetz vom Sinai bringen will, dann sagt er ganz schön, Jesus Christus hat all diese jüdischen Feste beobachtet, eingehalten. Die Beschneidung auch. Und ihr wollt Christen sein. Ja, das sind Christen, die doch nachfolgen Jesu. Warum macht ihr diese Dinge nicht? Ja gut, die Verführung ist, er wurde geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte. Die Wende kommt erst mit Golgatha und nicht mit der Geburt Jesu. Ganz wichtig. Darum also vom Sinai bis Golgatha. Das ist das Zeitalter des Gesetzes. Jetzt kommen wir zur Bedeutung des Gesetzes. Das Wesen des Gesetzes wird in Römer 7, 12 umschrieben. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. In Römer 7, 14 wird es genannt, das Gesetz ist geistlich. Das hilft uns also, keine negative Haltung gegenüber dem Gesetz vom Sinai zu haben. Das ist etwas Gutes. Es ist etwas Heiliges. Es ist etwas Geistliches. Und in 5. Mose 4, Vers 6 wird es eigentlich beschrieben als ein weises Gesetz. Gott sagt, die Nationen, die Völker um euch her, die werden staunen über diese Weisheit, die ihr in der Tora bekommen habt. Wir kommen darauf zurück. Nach Jakobus 2, Vers 10 bildet das Gesetz vom Sinai eine absolute Einheit. Jakobus erklärt dort, wer in einem Gebot fällt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Also man kann das Gesetz nicht einfach in den einzelnen Geboten, das Gesetz ist das Ganze, und es besteht aus einzelnen Befehlen, das sind die Gebote. Aber man kann die Gebote nicht auseinanderreißen. Wer also ein Gebot bricht, ist gewissermaßen am ganzen Gesetz schuldig. Und das zeigt, man kann das Gesetz vom Sinai nicht teilen in ein rituelles Gesetz, mit den Opfern und mit dem Essen und so weiter, und dann ein moralisches Gesetz, eben nicht Ehebrechen, nicht stehlen und so weiter, kann man nicht trennen. Es bildet eine Einheit. Das darf man und kann man nicht aufschneiden. Also ganz wichtig, das rituelle Gesetz kann nicht vom moralischen Gesetz getrennt werden. Jetzt sprechen wir über die Taten des Gesetzes. Das Gesetz verspricht etwas, nämlich ewiges Leben durch Werke. 3. Mose 18, Vers 5. Wer diese Dinge einhält, wird dadurch leben. Das hat das Gesetz versprochen. Wer alles einhält, stirbt nicht. Das wird in Galater 3, Vers 12 nochmals aufgenommen. Im Gesetz geht es um Taten. Man muss es tun. Es geht nicht in erster Linie um Glauben. Darum, die jüdische Theologie, die beschäftigt sich nicht sehr stark mit dem, wie das Verhältnis des Einzelnen zu Gott ist. Es beschäftigt sich zur Hauptsache, was man tun muss und was man nicht tun muss. Das muss man einhalten, das und das nicht. Aber es geht weniger um die persönliche Beziehung zu Gott, es geht um die Taten. Und das Gesetz verspricht, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber wir wissen, dass alle Gesetzeslehrer gestorben sind. Auch die großen Rabbiner vor 2000 Jahren. Offensichtlich hat keiner die Gebote einhalten können. Und darum sagt der Hebräerbrief, Vers 7, Vers 19, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Es bringt Fluch. Galater 3, Vers 10 zitiert 5. Mose 27, Vers 26. Und da heißt es, wer nicht aufrecht erhält alle diese Gebote, er sei verflucht. Und darum, jeder Mensch, der unter dem Gesetz ist, steht unter Gottes Fluch. Das ist schon erschreckend. Jeder Jude unter Gesetz steht unter Gottes Fluch. Aber das Gesetz spricht vom Verheißenen, vom kommenden Erlöser. Der Herr Jesus sagt das in Johannes 5, 39 und 46. Der bezeugte, Mose hat von mir geschrieben. Das Gesetz zeugt von mir, eben die Weisung, die auf den Erlöser hinwies. Durch direkte Prophetie, zum Beispiel 1. Mose 22, 18, wird der Same Abrahams genannt, der kommen wird und Segen bringt. Und das wird in Galater 3, Vers 16 deutlich auf Jesus Christus bezogen. Es spricht vom verheißenen Erlöser, aber selber gibt es hat es bisher noch nie jemandem Erlösung gebracht.